So, ich bete mal, ja? Vater, ich danke dir, dass wir die ersten drei Kapitel hinter uns lassen konnten von der Offenbarungslehre und dass wir jetzt vorstoßen können in diesen herrlichen Abschnitt, Kapitel 4 und 5, diese göttliche Vision, die Johannes hatte, die so viel offenbart über Gott selbst und wer das Land Gottes ist und dass Jesus die Schriftrolle in der Hand hält, bedeutet, dass es seins ist. Die Abläufe der Endzeit sind unter seiner Kontrolle, sie gehören ihm. Er setzt sie in Gang, er bricht die Siegel, all diese Herrlichkeiten. Vater, wir bitten dich, dass du uns die Herzensaugen dafür öffnest, besonders heute, wenn wir anfangen, davon zu sprechen, bitte ich dich, dass du uns jetzt schon Ohren zum Hören gibst, Augen zum Sehen, dass wir das uns vor unserem inneren Auge vorstellen können, dass wir dass es uns ins Gebet zieht, dass es uns fasziniert, wie Johannes den Thronsaal Gottes beschreibt. Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Gut. Also der letzte große Abschnitt, um den wir uns ja gedreht hatten, war Kapitel 2 und 3, die Sendschreiben. Das hat auch nur 7 Abende gedauert. Und jetzt sind wir im nächsten großen Abschnitt. Für die, die schon ganz am Anfang dabei waren, ich hatte ganz am Anfang mal so eine Übersicht verfasst und dahinter, also da war Kapitel 1 quasi die Einführung und die Vision vom Auferstandenen inmitten seiner Gemeinde, Kapitel 2 bis 3 die Briefe Jesu an die 7 Leuchtergemeinden und jetzt kommt Kapitel 4 und 5 die Vision vom Thronsaal Gottes und dem Lamm. Und ich habe diesen ganzen Abschnitt ein bisschen umbenannt und habe ihn genannt Jesus und die Schriftrolle. Und wir werden uns heute, wenn wir da gut durchkommen, die ersten 3 Verse angucken, um ein bisschen eine Vorstellung davon zu bekommen, was hier passiert. Ich lese mal die ersten 3 Verse. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Der erste große Punkt habe ich genannt, der Ruf zum Thron. Dieses, was der Johannes hier erlebt, auch dann, was er dann später beschreibt, diese Ältesten und diese 4 lebendigen Wesen ganz besonders, den Thron an sich, all das kommt uns sehr bekannt vor, wenn wir Bibelleser sind, und zwar aus Hesekiel und Jesaja, die genau den gleichen Thronsaal gesehen haben, in den jetzt auch Johannes hier eingeladen wird. Anders als bei Jesaja, also Jesaja war auch, da heißt es, er war an des Herrn Tag im Geist, er wurde quasi mit seinem inneren Menschen entrückt oder, wie soll man sagen, versetzt, sein innerer Mensch ging woanders hin. Und Hesekiel hat es anders gesehen, er saß auf der Erde und der Himmel öffnete sich, eine andere Dimension tat sich auf, und da hat er den Thronsaal Gottes gesehen. Und genau, wir machen einfach weiter. Johannes sieht eine Tür geöffnet im Himmel. Lesen wir nochmal Vers 1. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Halleluja. Ganz kurz, bevor wir da noch reingehen, das will ich nicht vergessen. In diesen 2 Versen geht es nicht um die Entrückung. Wenn man so in manchen Bibelkommentaren reinguckt, dann heißt das dann immer so, ab jetzt ist die Gemeinde im Himmel und alles, was jetzt nach Kapitel 3 steht, also ab Kapitel 4, das hat mit der Gemeinde jetzt nichts mehr zu tun. Da ist quasi diese Lehre dahinter von der plötzlichen Entrückung, keiner weiß, wann sie kommt. Das ist quasi das verborgene Kommen des Herrn, so wird das genannt. Und niemand weiß genau, wann das kommt. Und dann stürzen die Flugzeuge ab, weil die Piloten Christen waren. Und es gibt Autounfälle und so alles Mögliche passiert, weil auf einmal alle Christen entrückt werden. Gibt es auch diverse Hollywood-Blockbuster, sind meistens richtig schlechte Filme, darüber. Das klingt spannend und aufregend, ist aber nicht biblisch. Hier geht es nicht um eine Entrückung der Gemeinde, sondern hier geht es um Johannes, der auf eine andere Ebene gebracht wird, um etwas zu erkennen und zu sehen. Er war im Geist, nicht die Gemeinde war im Geist, sondern ich war im Geist. Und die Stimme ruft auch nicht die Gemeinde, sondern die Stimme ruft Johannes selbst, das ist ja Jesus, die Stimme, die vorher mit ihm geredet hat. Und überhaupt ging das in Offenbarung 1, 2 und 3 ja überhaupt noch nicht um chronologische Ereignisse, und die beginnen selbst hier noch nicht, sondern die beginnen erst mit dem Öffnen der Siegel. Es ist also nicht ein, Offenbarung 2 und 3 beschreibt die Erdenzeit der Gemeinde und dann in Kapitel 4 kommt die plötzliche Entrückung und dann kommen diese ganzen Gerichte und die Gemeinde, die ist im Himmel. Und das ist so das, was uns trösten soll, bevor es hier wirklich schlimm zugeht und die schlimmen Dinge passieren, sind wir alle nicht mehr da. Das Problem ist nur, wenn du das in Nordkorea predigst oder in Jemen oder in anderen Ländern, im Iran, und denen sagst, ja, weißt du, bevor hier richtig die Verfolgung losgeht, da sind wir alle weg. Das ist völliger Unsinn. Das ist eine Sonderlehre, die heutzutage aufgrund von Romanen, kann man wirklich sagen, geglaubt wird. Es gibt diese Left Behind Serie, die quasi diesen ganzen Gedanken so breit gefächert jetzt überall Menschen glauben lässt. Diese Lehre ist um die 120 Jahre alt und geht zurück auf eine falsche Prophetie. Das kann man sich alles mal rauslesen, wenn man das will. Aber im 17., 18. Jahrhundert hat niemand solchen Unsinn geglaubt. Geschweige denn von der Kirchengeschichte davor. Also die Kirchenväter kennen sowas überhaupt nicht. Die sind immer davon ausgegangen, die Gemeinde geht durch eine Trübsalzeit und am Ende dieser Trübsalzeit steht die Entrückung, beziehungsweise inmitten der Trübsalzeit. So, aber das sind alles Dinge, auf die wir noch zu sprechen kommen. Nur falls ihr das mal hört, und sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der diese Stelle bisher so interpretiert hat, der jetzt diese Botschaft hört und der kennt jetzt meine Ansicht. Jeder darf seine eigene Meinung dazu haben. Und ihr habt jetzt gerade meine gehört. So, Johannes sieht eine geöffnete Tür im Himmel. Er nimmt ein Tor, ein Portal wahr. Das heißt, er ist jetzt gerade noch auf der Erde. Er ist in sich noch seines Körpers bewusst. Er ist auf der Erde. Und auf einmal schaut er nach oben und sieht, dass sich da eine Tür im Himmel öffnet. Und diese Tür steht offen. Halleluja. Diese Tür steht offen. Sie ist nicht nur ganz kurz auf, dass der Johannes schnell reinschlüpfen kann und dann geht die Tür wieder zu, sondern die Tür zum Thronsaal Gottes steht offen für uns. Das ist nicht ein Ort, an dem wir hingehen, um dort immer wieder zu sein oder um dort einmal hinzukommen und dann nie wieder zurückzukehren, sondern das ist ein Ort, wo die Tür beständig offen ist, dass wir immer wieder vor den Vater treten können. Die Tür zum Vater steht offen. Die Tür zum Thronsaal Gottes ist geöffnet. Wir können hinzutreten. Ich hatte so ermutigt, als ich das erste Mal so gelesen habe und dachte, wow, da ist eine Tür geöffnet im Himmel. Eine Tür ist geöffnet und in Christus ist diese Tür geöffnet. In Christus dürfen wir hinzutreten. In Christus dürfen wir, es heißt im Hebräerbrief, er hat einen Weg bereitet, einen neuen und lebendigen Weg. Indem wir ihm vertrauen, dürfen wir hinzutreten in das Allerheiligste. Da, wo die Gegenwart Gottes selber ist. In Epheser Kapitel 2, Vers 6 heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir dürfen in dem Bereich des Himmels sein. Und wenn du darüber nachdenkst, ist Gebet eigentlich das, ist Gebet genau das. Wir sind verbunden mit Gott, dem Vater. Wir sind verbunden mit Gott, dem Allmächtigen. Jesus sagt, ich werde nicht mehr für euch bitten, sondern ihr selbst werdet den Vater bitten. In meinem Namen. Und er wird alles, was ihr bittet, das werdet ihr bekommen. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Wir haben Zutritt zu Gott. Diese Tür ist geöffnet. Ist ja nicht wunderbar, wenn du tagsüber vielleicht mal innehältst, wenn du mal auf Arbeit oder von den Kindern mal kurz ein, zwei Minuten Ruhe hast, meistens ist es ja auf dem Klo, und du dir einfach nur bewusst machst, ja, also die Mütter haben nicht mehr auf dem Klo ihre Ruhe, und man sich einfach nur bewusst macht, die Tür ist geöffnet. Du kannst es so ein Gebetsanliegen machen und sagen, Jesus, zeig mir diese Tür. Lass mich das sehen, lass mich das erfahren, dass der Zutritt offen ist, dass ich zum Vater kommen kann. Eine Tür geöffnet im Himmel. Und dann kommt eine Stimme, heißt es hier. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Die Stimme, die zuerst mit ihm geredet hat, wie eine Posaune, ist aus Offenbarung Kapitel 1. Wenn man das, ich denke, es ist Vers 10, da heißt es: Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie die einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Also Jesus ist die Stimme, die ihn ruft. Jesus ist an den himmlischen Orten. Er ist in im Vater, sehen wir dann später, das Lamm ist im Thron Gottes. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Er hat hundertprozentige, völlige Einheit mit dem Vater. Und er ruft uns in diese Einheit hinein. Er sagt, komm hier herauf. Jesus ruft uns. Er ruft uns in eine Beziehung zu Gott, in eine Nähe hin zu Gott, die wir uns selbst vielleicht gar nicht mal trauen würden. So, uns ist schon genug, wenn wir vielleicht so, weiß nicht, in weiter Entfernung und die Vorhänge alle noch dazwischen und die Mauern und vor den Tempelmauern zu stehen, und das reicht schon so an Nähe, aber Gott will uns noch viel näher haben. Gott möchte uns so nah wie nur irgendetwas haben. Das ist der Grund, weshalb wir überhaupt geschaffen wurden, Nähe Gottes. Und das ist das Herrlichste am Evangelium, dass wir nahe kommen können zu Gott. Nicht unbedingt, dass wir der Hölle entgehen. Das ist auch wunderbar. Halleluja. Aber was noch viel herrlicher ist, ist, dass wir in die Nähe Gottes kommen können. Er sagt zu Abraham, ich bin dein großer Lohn. Er wurde Freund Gottes genannt. Und in Christus ist uns das allen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir die Gerechtigkeit aus Glauben haben, ist uns das allen geschenkt, die Möglichkeit, näher zu kommen. Und es gibt in der Bibel ganz klar dieses Konzept von Christen, die näher an Gott dran sind, und es gibt Christen, die sind weiter weg von Gott. Jakobus sagt in Jakobus Kapitel 4 sagt er zur Gemeinde: Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Die Gemeinde in Laodicea hat noch nicht mal gemerkt, dass Jesus gar nicht mehr in ihrer Mitte ist, sondern dass er vor der Tür steht und anklopft. Sie hatten keine Nähe mehr zu Gott. Genauso wie die Gemeinde in Ephesus, die erste Liebe verlassen haben. So, Gott ruft uns nahe, Jesus ruft uns nahe heran, und das ist der ganze Sinn des Evangeliums, ist zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater durch Jesus Christus. Zurück zu dem, wo wir eigentlich herkommen, von Gott. Ich gucke, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Und dieses Komm hier herauf, ich habe geschrieben, das ist gleich so, also ist gleichbedeutend wie Folge mir nach. Ist am Ende genau das Gleiche. Folge mir nach, wenn Jesus zu den Jüngern gesagt hat, folge mir nach, dann bedeutet das, lebe so wie ich, komm in die Nähe Gottes so wie ich, fang an zu beten so wie ich, tu das, fang an den Vater kennenzulernen, so wie ich ihn kenne. Wir sind gerufen in die Gemeinschaft mit Gott in Jesus. Und diese Gemeinschaft mit Gott nennt man auch Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes ist ja nicht etwas, wo ich irgendwie aus einem schlauen theologischen Buch aus Thomas Bücherregal irgendwie mir Fakten rausschreibe und dann weiß, so und so ist Gott und das hat schon alles seine Richtigkeit, steht alles in der Bibel. Aber so richtig mein Herz bewegt es nicht, sondern Erkenntnis Gottes bedeutet, dass ich ihm nahe bin und immer näher komme und dann ihn kennenlerne in allen verschiedenen Aspekten seines Wesens. Besonders und zuallererst als Vater. Das ist der eine Name Gottes im Neuen Testament, dem Jesus gekommen ist, um den zu offenbaren. Und dann sagt Jesus auch hier zu ihm, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das heißt, er ruft ihn in den Thronsaal hinein, er ruft ihn in die Gemeinschaft Gottes hinein, um ihm zu zeigen, was quasi die Endzeit ausmacht, was die endzeitlichen Ereignisse betrifft, was das alles für Katastrophen sind, was Gott vorhat und warum er das tut. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir das verstehen, dass Gott uns die endzeitlichen Dinge und die Wahrheiten, alles, was er tun will, offenbaren möchte im Kontext der Erkenntnis Gottes. Wenn wir Gott nicht kennen und wenn wir Gott nicht eine Beziehung zu Gott haben, dann werden uns diese ganzen Dinge verwirren, die werden uns Angst machen und sie werden uns, wenn sie uns nicht verwirren und uns Angst machen, werden sie uns auf jeden Fall komisch machen. So, wir brauchen auf die Endzeit immer die Perspektive der Beziehung mit Gott. Und das hat die letzte Gemeinde, ist die Brautgemeinde. Der Geist und die Braut sprechen am Ende, komm Herr Jesus. Also eine Gemeinde, die ihren Gott so eng kennt und so im Gleichklang, im Gleichschlag mit dem Herzen Gottes ist, dass der Geist und die Braut simultan das Gleiche sagen. Hundertprozentige Einheit. Das ist das, was weshalb Jesus gestorben ist, um uns in diese Einheit und in diese Beziehung hineinzubringen. Und es ist nicht nur Erkenntnis Gottes, sondern es ist die Herrschaft Gottes. Wir lesen ja gleich dann, dass da ein Thron im Himmel ist. Also der, ich gehe da noch näher drauf ein, aber das ist auch ein ganz wichtiges Paradigma, wie wir die Endzeit sehen sollten. Dass Gott in die Kontrolle hat. Dass Gott nichts entgleitet. Dass er nicht sagt, oh, jetzt ist der Antichrist gekommen, keiner hat es gemerkt und hätte ich das nochmal verhindern können. Überhaupt nicht. Er weiß immer genau, was er tut. Er regiert, er herrscht. Und auch von diesem Standpunkt aus sollen wir die Endzeit betrachten. Vom Thron Gottes, vom Zentrum der Macht des ganzen Universums sollen wir sehen, was Gott auf unserer Erde tut. Ja, und das ist eine andere Perspektive, als wenn ich hier ganz unten in meinem Kellerchen mir Lebensmittelvorräte anlege, um bloß die schlimme Zeit zu überstehen und denke, ach, hoffentlich werde ich nicht gekriegt und hoffentlich trifft mich kein Gericht und hoffentlich werde ich nicht verfolgt. In so einer krassen Opfermentalität und voller Angst, sondern wir sind von oben, wir schauen auf oben herab, wir sind in Einheit mit Gott und wir sehen, was er tut. Und dann können wir leiden und dann können wir Schmerzen und Mangel erdulden. Aber wir wissen, sind aber innerlich fest, weil wir wissen, unser Gott hat die Kontrolle. Halleluja. So, das war jetzt Jesus. Und dann heißt es, Jesus, der ruft. Und dann heißt es, Vers 2, sind wir schon wieder im Vers 2, so schnell kann es gehen. Und sogleich war ich im Geist. Halleluja. In diesen ersten zwei Versen sehen wir schon wieder die dreieinige Gottheit. Es ist Jesus, der ruft, es ist der Heilige Geist, der ihn nimmt und es ist der Vater, wo sie landen. Und genau das Gleiche sehen wir dann auch im Kapitel, wenn wir dann weiterlesen. Es ist der eine auf dem Thron, es ist der Geist, der vor dem Thron brennt und es ist das Lamm, was inmitten des Thrones ist. Was für ein Geheimnis, ja. So, Johannes sagt, sobald er diese Stimme gehört hatte, war er im Geist, zugleich war ich im Geist. In seinem Herzen war eine Bereitschaft da gegenüber Gott. Und das ist die Bereitschaft, die der Heilige Geist immer braucht, um in uns zu wirken. Das ist genau die gleiche Bereitschaft, die wir sehen beim Cornelius, der sein ganzes Haus versammelt hatte. Und Petrus fängt nur an, das Evangelium zu verkündigen und sagt, Jesus ist gekommen und ist für unsere Sünden gestorben. Und in diesem Moment fiel der Heilige Geist auf alle, die das hörten, und die begannen in Zungen zu reden und fingen an zu prophezeien und Gott zu preisen. Weil in ihrem Herzen eine Haltung war. Das Problem bei vielen Christen ist, dass sie nicht die richtige Haltung haben und deswegen können sie die Fülle des Geistes nicht empfangen. Es ist nicht, dass sie nicht die richtigen Gebete sprechen oder die falsche Theologie haben, das ist auch manchmal ein Problem, aber nicht unbedingt, sondern die Haltung ist entscheidend, was Gott macht. Und Johannes hatte diese Haltung, eine Haltung der Erwartung, eine Haltung des Vertrauens, des Glaubens, dass er nur einen Satz hören musste und der Heilige Geist erfüllte sein Herz. Und dann Petrus und die anderen, die waren schockiert davon. Und die beteten in Zungen und lobten Gott und dann sagte, die haben genau dasselbe empfangen, was wir empfangen haben. Wer sind wir, dass wir ihnen dann nicht noch die Wassertaufe geben können? Und dann haben sie sich getauft im Namen Jesus. Was eigentlich nur den Juden vorbehalten war, die Taufe. Deswegen war das so ein Thema. Aber gut, jetzt bin ich auf Taufe schon wieder. Ich komme wieder dahin zurück zu den heißen Eisen. Halleluja. So, es ist der Heilige Geist, der uns Erkenntnis Gottes schenkt. Er ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Epheser 1, Vers 17. Und ohne den Geist können wir weder die Stimme Gottes hören, noch können wir Gott, den Vater, erkennen. Es ist allein der Heilige Geist, den wir brauchen und der uns dienen muss, um Jesus zu erkennen. Johannes 16, Vers 13 und 14 steht es. Da sagt Jesus, ich werde euch den Heiligen Geist schicken, er wird euch in alle Wahrheit führen, von dem meinen wird er nehmen und euch offenbaren. Und als Petrus dieses Bekenntnis abgibt in Matthäus Kapitel 16, Moment. Ja, da geht es auch um Offenbarung. Aber nicht das. Ach komm, ich schlag das mal kurz auf. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, wie es war. Ich möchte jetzt nicht hier was Falsches zitieren. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja, hier steht es nicht explizit was zum Heiligen Geist, aber es kommt ganz klar aus dem Gesamtkontext der Heiligen Schrift raus, dass es der Heilige Geist ist, der die Gottheit offenbart. Und dass wir ohne den Dienst und den Beistand des Heiligen Geistes nicht wachsen können in der Gnade. Ganz am Ende von Apostelgeschichte Kapitel 10 oder 12, weiß ich nicht mehr ganz genau, steht am Ende, und die Gemeinde wuchs, hatte Frieden, wuchs in der Erkenntnis Gottes, hatte Frieden und Freude oder sowas durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das kann man mal aufschlagen. Danke, Jesus. Apostelgeschichte, ich denke, es ist Kapitel 10. Nein, es ist nicht Kapitel 10. Genau, Kapitel 9, Vers 31, habe ich doch gesagt. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut, wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist, der die christliche Nachfolge und das Leben in der Gemeinde, das geistliche Leben überhaupt möglich macht. Wir können nicht wachsen, weder innerlich, ja, äußerlich kann man wachsen ohne den Beistand des Heiligen Geistes. Das geht auch, wenn man ein paar gute Seminare besuchen, wie was funktioniert. Da stelle ich dort den Beamer hin und die Rauchmaschine kommt dorthin und diese Art von Musik. Und so lange darf der Gottesdienst gehen, sonst nervt es Leute. Und ein bisschen der peppige Lobpreis und den knackigen Input und dann wächst die Gemeinde schon. So, das ist nicht gemeint. Also, das ist nicht gemeint, dass diese Kraft aus dem Fleisch kommt, sondern wir wollen wachsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und das ist etwas völlig anderes. Wenn der Heilige Geist Menschen überführt und Menschen zur Gemeinde dazustoßen. Wenn der Heilige Geist uns innerlich weiterbringt und erbaut und wir überführt werden von Haltungen und so weiter, das ist der Dienst des Heiligen Geistes, der uns innerlich wachsen lässt, der uns in der Furcht des Herrn wandeln lässt, der uns auferbaut und durch den wir Frieden haben. So, der Heilige Geist ist enorm zentral im Gemeindeleben. Und wo da irgendwelche komischen Gedanken und Gefühle gegenüber dem Heiligen Geist sind, es ist enorm wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und davon frei wird und in die Wahrheit kommt. Und sich mit der Schrift füllt. Und Jesus sagt, wir sollen den Vater bitten, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Und dann gibt es so komische Lehren, wo es heißt, ja, wenn du das machst, dann kann es ja sein, du empfängst einen Dämon, wenn du dich hier für Geister öffnest. Nee, überhaupt nicht. Jesus hat gesagt, welcher Vater von euch, dessen Kind um ein Brot bittet, bekommt einen Stein. Oder um ein Ei kriegt einen Skorpion. Wenn du mir, die ihr böse seid, gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr der Vater im Himmel, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Er will den Heiligen Geist zuteilen, als die Quelle unseres geistlichen Lebens und als unsere Verbindung zu Christus. So ein erfülltes Gebetsleben, wo wir Zutritt zum Thron haben und wo wir den Vater kennenlernen, geht nur durch den Heiligen Geist. Und dann sieht er, wie wir es hier gelesen haben, Vers 2, und zugleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Im Himmel gibt es einen Herrschaftssitz, einen Thron. Das ist übrigens das griechische Wort Thronos. Fand ich ganz spannend, dass das genau das gleiche Wort wie bei uns ist. Wie ist das auf Spanisch? Thron? Trono, okay, gut. Sogar noch näher am Griechischen dran, ihr seid noch heiliger. Also im Himmel gibt es einen Herrschaftssitz, von dem aus Herrschaft ausgeübt wird. Ein Thron war immer das, wo Entscheidungen getroffen wurden. Und von wo aus das ganze Land und das ganze Volk kreiert wurde. Und Jesus und der Vater im Himmel hat einen Thron. Jesaja 6, Vers 1 und im Psalm 2, Vers 4 lesen wir das zum Beispiel. Da heißt es, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Im Himmel thront einer und der regiert. Und den kann niemand von seinem Thron runterstoßen. Das ist das Zentrum der Macht im Universum und nichts kann sich dieser Macht und dieser Kraft und dieser Herrlichkeit entziehen. Die Bibel malt uns ein Bild von einem souveränen Gott, dem nichts aus der Bahn wirft, der nicht wegguckt und der nicht passiv ist. Auf diesem Thron sitzt unser Gott. Und wir sind gerufen, mit ihm zu herrschen. Wir sind gerufen, mit ihm zu herrschen. Wir sind ebenbildlich mit Gott geschaffen, sagt er, wir sind nach seinem Ebenbild. Und Gott möchte, dass wir regieren. Er sagt ganz am Anfang im Garten, macht euch die Erde untertan. Und er möchte, dass wir Herrschaft ausüben, dass wir proaktiv gestalten und dass wir bestimmen. Natürlich darf das nicht falsch verstanden werden. Zuallererst ist es ein Bestimmen über uns selbst. Selbstbeherrschung. Seine Frucht des Geistes. Römer 5, Vers 17 heißt es, die aber, die Fülle der Gnaden empfangen haben und die Gabe der Gerechtigkeit sollen, komm, wir schlagen das nochmal auf, Römer 5, Vers 17, wunderbarer Vers, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Gott möchte, dass wir im Leben herrschen. Und nicht nur das, er möchte auch, oder der Epheserbrief redet da ganz explizit darüber, was wir schon vorhin hatten, Epheser 2, Vers 6 und Epheser 1, Vers 20 und 23, bis 23, dass wir mitversetzt wurden an den Ort, wo Christus jetzt ist. Wir sind in Christus, das heißt, wir teilen seine Position. Und das ist unsere Position und unser Stand im Gebet. Wenn wir, und im geistlichen Kampf übrigens, ja, wenn du zu den Dämonen gehst und sagst, ach, könnt ihr nicht und würdet ihr bitte, und es wäre ja sehr nett, wenn ihr hier mal das Feld räumen würdet, damit Leute zum Glauben kommen und die von ihren Abhängigkeiten frei werden, also wenn es euch nichts ausmacht und so, das macht niemand, sondern wir gebieten im Namen Jesus und wir herrschen und wir haben eine Autorität verliehen bekommen in Jesus. Und das ist Teil der göttlichen Autorität. Natürlich nie so, dass wir mit Gottes Autorität gleichgestellt werden. Er teilt uns zu. An jedem ist die Gnadengabe gegeben, nach dem Maß des Glaubens. Wir sind, er teilt uns so viel Autorität und Macht zu, wie wir das brauchen, um in Liebe zu wandeln, um gottgefällig zu leben, um zu dienen. Und um besonders in der unsichtbaren Welt und noch wichtiger, uns selbst zu beherrschen. Halleluja. So, und auf dem Thron sitzt einer. Auf dem Thron saß einer. Das ist der Vater. Jetzt haben wir die ganze Gottheit vollendet. Jesus ruft, der Geist umfängt Johannes und nimmt ihn mit. Und auf dem Thron sieht er den einen, den Ewigen, der keinen Anfang und kein Ende hat, der Nicht-Geschaffene, der Nicht-Geschaffene. Alles, was wir sehen, hören, anfassen können, ist geschaffen, nur er nicht. Von ihm geht alles Leben aus, er ist Anfang und Ende. Und er sieht das Ende vom Anfang her, das heißt, er in irgendeinem verrückten, in einer verrückten Art und Weise, die ich nicht verstehe, steht er außerhalb von Zeit. Er ist der ewige Gott. Der Vater sitzt auf dem Thron und wir sehen dann in Kapitel 4, Vers 5, im Moment, ja genau, dass der Heilige Geist vor dem Thron direkt ist, im Angesicht des Thrones sind die sieben Geister Gottes, das ist ja, das hat man schon besprochen, ist der eine Heilige Geist. Und dann Kapitel 5, Vers 6 heißt es, dass in der Mitte des Thrones, also quasi in Gott selbst, das Lamm Gottes ist. So, die Gottheit in ihren drei Formen, darf man das so sagen, Thomas? Oder bin ich da schon wieder aus der reinen Lehre gefallen? In ihren drei Ausdrucksweisen, wie wir das irgendwie umschreiben könnten, Gott der Geist, Gott der Sohn und Gott der Vater sind in diesem Thron vereint. Und von dort aus wird die Herrschaft ausgeübt. Er allein hat die letztendliche und absolute Herrschaftsgewalt über alles. Und die Endzeitgemeinde, die Gemeinde, die Zugang zu diesem Thron hat, weil sie die Stimme Jesu gehört hat, komm hier herauf, die erkennt Gott als den absoluten souveränen Herrscher, den nichts aus der Bahn wirft, den nichts unterbrechen kann, den nichts verwirrt. Halleluja. Das ist der Mann im Gottesbild. Ja? Nicht dieser ganze Unsinn, was so theologisch manchmal abgeht. Ja? Offener Theismus und dieser ganze Quatsch. Halleluja. Und jetzt kommen wir zum Thema Schönheit Gottes. Und weil jetzt ab Vers 3 betrachtet Johannes Gott selbst. Eigentlich müsste er ja tot umfallen. Irgendwie bewahrt ihn Jesus an anderer Stelle fällt er auch wie tot um. Irgendwie bewahrt ihn Jesus, dass er hier nicht völlig vergeht. Und Halleluja. Genauso kann er übrigens auch uns bewahren, wenn wir Gott begegnen. Und er sieht die Schönheit Gottes. Zuerst sieht er die Schönheit in Gottes Person, das Aussehen Gottes. Dann sieht er die Schönheit in Gottes Partnern. Person, Partner. Und dann die Schönheit in Gottes Power. Weil es auch mit P anfängt, habe ich das einfach mal Power genannt. Oder Gottes Kraft in Abvers 5, ja, die Autorität, die von Gott ausgeht. So, und wir beschäftigen uns heute mit Vers 3. Es ist schon wieder drei Viertel. Ach, so viel Zeit. Ich hoffe, für euch vergeht die Zeit auch so schnell wie für mich. Wahrscheinlich nicht ganz so schnell. Da heißt es, und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron. Er glich in seinem Aussehen einem Smaragd. So, das Aussehen Gottes, der Jaspis und der Sardisstein. Ich zeige euch jetzt erstmal den Jaspisstein, ich habe da mal so Bilder rausgesucht. Das ist ein Jaspis. Also ein ganz roter Stein, also diese Risse da drin, das gehört nicht dazu. Das Rote, das ist Jaspis. Und jetzt muss ich gucken. Genau. Und dieser Jaspisstein ist selbst da, wo er ganz dünn ist, lichtundurchlässig. Also selbst wenn das nur ein Millimeter stark ist, lässt das kein Licht durch. Also es hat so eine dichte Substanz, das haben wir bestimmt auch irgendwie ein Wort, wie man das umschreiben kann, also eine hohe Dichte, dass es kein bisschen Licht durchlässt. Ganz im Gegenteil zu dem Sardis, das wir uns dann gleich angucken, ist dieser Jaspis feuerrot und lässt nichts hindurch. Und das steht in einem gewissen Sinne für die Herrlichkeit Gottes, die unausforschlich und unverstehbar ist. Wenn wir Römer 11, Vers 33 lesen, bekommen wir so ein bisschen, der Paulus hat sich ja viele Gedanken gemacht, und er hat sich so viele Gedanken gemacht, dass er es dann nicht mehr aushält und in einen Lobpreis verfällt. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben, dass er ihm wieder etwas vergolden werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. So, also diese Worte, die er verwendet, ja, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit, der Erkenntnis Gottes, unergründlich, unausforschlich. Und dafür steht das so ein bisschen. Es ist jetzt natürlich alles nur eine Interpretation, kann auch einfach nur das Aussehen davon sein und Punkt, das war's. Aber mich hat das irgendwie daran erinnert, als ich gelesen habe, dass der komplett undurchsichtig ist. So, das ist der erste Stein, der Jaspis, und dann kommt der Sardis. Und das ist ein Sardisstein. Das ist das, was heutzutage unter dem Namen Rubin bekannt ist. Und das ist, hat die Farbe von Blut. Diese Rubin, die haben die Farbe, also so ganz, ganz blutrote Farbe. Und selbst so dicke Chroma wie die da oben sind komplett lichtdurchlässig. Halleluja. Denn Gott ist nämlich nicht nur undurchdringlich und unausforschlich, er möchte erforscht werden. Er möchte durchschaut werden. Er möchte gesehen werden. Das heißt, es ist Gottes Ehre, Dinge zu verbergen, und es ist die Ehre von Königen, sie auszuforschen. In den Sprüchen. Und es bezieht sich in allererster Weise, müssen wir das auf Gott beziehen. Gott auszuforschen, das ist unser großer Lohn. Diese Beziehung zu ihm zu haben, in sein Herz hineinzublicken. Und ich finde das so verrückt, dass es diese beiden roten Steine sind, die ja schon von ihrer Farbe her an ein Herz erinnern und an Feuer erinnern. Und wenn wir verschiedene andere Bibelstellen aus diesen anderen Thronsaalsvisionen zusammennehmen, dann sehen wir eines, dass Gott brennt. Dass da ein Feuer im Herzen Gottes ist. Und ich denke, das ist das, was Johannes hier gesehen hat. Im Daniel steht das Kapitel 7, Vers 9 und 10, sieht Daniel eine Vision vom letzten Gericht, und da gibt es einen Thron, und auf dem sitzt der Allmächtige. Da heißt es, einer, der alt ist an Tagen, der Ancient of Days. Der alt ist an Tagen, und ein Feuerstrom ging vom Thron aus. Es geht ein Feuerstrom vom Thron Gottes aus. Hesekiel sieht in seiner göttlichen Vision, in Hesekiel Kapitel 1, den Gottmenschen, Jesus Christus, auf dem Thron. Er sieht das Lamm schon. Er sieht ihn auf dem Thron und er sagt, er war vom Gürtel an nach oben Feuer. Er selbst ist Feuer. Und wenn ihr euch erinnert, in Johannes in Offenbarung Kapitel 1, Vers 14, sehen wir dieses Feuer in den Augen von Jesus. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und in seinem Wesen ist Liebe. Er besteht aus Liebe. Er ist die Liebe. Er definiert Liebe. Er hat uns geschaffen als Menschen, die lieben können, weil er selbst die Liebe ist. Das allererste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Warum ist es das allererste Gebot? Weil es Gott am wichtigsten ist. Weil er einen Liebhaber sucht. Er sieht dieses leuchtende, flammende Wesen, ja, Gott selbst. Und in diesem Feuer stellt sich eben seine Liebe dar und sein feuriger Eifer, seine Eifersucht, seine Hingabe an die Menschen, an seine Schöpfung, an seine Ehre. All das ist in dieser Farbe da so verbindet sich so für mich da drin. Und dass das so durchsichtig ist, bedeutet eben, Gott will sich offenbaren. Er will sich zeigen. Er möchte, dass wir ihn in seiner Liebe erkennen. Er sagt nicht, ich liebe dich zwar, aber verraten tue ich es dir nicht. Sondern er will sich offenbaren in Liebe. Jakob. Jakob war ja eine Person, die sehr viel Leid durchgemacht hat. Er war sehr gefangen im Selbstmitleid und alles, mein Liebstes wurde mir genommen und Josef, mein Lieblingssohn, und jetzt wollt ihr mir auch noch den Benjamin nehmen und wer seid, wie böse seid ihr? Und dann kommt er zum Pharao und sagt, ja Pharao, meine Tage waren viele und die waren sehr böse. Komm, ich segne dich. So. Also ich würde keinen Segen von so jemandem annehmen. Auf jeden Fall hat er nicht gewusst, wie Gott über ihn gefühlt und über ihn gedacht hat. Weil ganz später, ganz am Ende vom Alten Testament, im Prophet Malachi heißt es, Esau habe ich gehasst, Jakob aber habe ich geliebt. Und das ist das Schlimmste, was es gibt, zum Volk Gottes gehören und nicht die Liebe Gottes zu kennen, die er zu uns hat. Und dann ist es klar, dann ist das alles das Böse, was wir ertragen, und dann definieren wir uns über das Negative, wir definieren uns dann nicht über die Liebe Gottes, sondern wir definieren uns über, ach, meine Tage sind böse, viele Tage waren es zwar, aber sie waren böse und schlecht, und ich kann dich jetzt gern noch segnen, dass du auch so schlechte und böse Tage hast wie ich. Aber die Wahrheit war, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das im Fokus haben, die Liebe Gottes, wenn das unser großes Ziel ist, diese Liebe mehr und mehr zu erkennen und auf diese Liebe zu antworten, zu reagieren, wieder mit Liebe, dann verändert sich unsere ganze Haltung. Wir brauchen diese Vision von Gott, dem Vater, der innerlich verzerrt ist von Liebe. Und das ist die tiefste und heiligste Offenbarung, die wir bekommen können, dass Gott Liebe ist. Ich sage der eine oder andere, ja, aber Gott ist auch zornig. Ja, aber er ist langsam zum Zorn. Und dann, damit schließen wir gleich ab, sehen wir Vers 3. Der darauf saß, war in seinem Aussehen ein Jaspis, einem Sardestein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Den Smaragd würde ich bestimmt auch noch sehen. Habe ich einen Smaragd? Hey, wo ist mein Smaragd? Moment, wartet mal. Ich habe vergessen, den Smaragd hier reinzunehmen. So, guck mal hier. Da. Der Smaragd. Ja, der Smaragd. Schön, ne? Kann man sich gut vorstellen auf so einer Kette oder so einem Ring. Kannst du mal Jonathan fragen, ob du dir sowas holen kannst. Kostet noch ein bisschen was. Halleluja. Dieser Regenbogen, der leuchtet wie ein Smaragd, steht natürlich für die Barmherzigkeit Gottes. In Ezekiel Kapitel 1, ganz im letzten Vers dieser herrlichen Vision, die Ezekiel da hat, lesen wir etwas ganz Ähnliches. Da heißt es, Ezekiel Kapitel 1, Vers 28, ich lese mal ab Vers 27, ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers, inwendig ringsum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin, das ist Jesus, quasi, er war inwendig verzerrt und nach außen hin, voll Feuer. Von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin, von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah er wie das Aussehen eines Feuers. Und ein Glanz war rings um ihn her. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint. So war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Halleluja. Genau der gleiche Regenbogen. Genau der gleiche Bogen. Jesus umgibt und den Vater selbst. Das heißt ja nicht, dass irgendwie Jesus ist der Barmherzige und der Vater ist irgendwie grimmig und sauer und muss friedfertig gestimmt werden. Nein, beide sind umgeben von Barmherzigkeit. Sie kleiden sich in Barmherzigkeit. Der ganze Thron, ja, wenn wir einen Regenbogen sehen, dann ist es ja immer nur so ein Bogen, aber so ein halber Bogen oder so, ich gucke da immer nicht so hin, so sehr interessiert es mich auch nicht. Kati sagt immer, guck mal Kinder, ein Regenbogen. Und das ist ja auch ganz schön, aber meistens ist das auf einer Autofahrt, wo ich eh nicht hingucken kann. Und aber um den Thron her ist ein voller Kreis, die vollkommene Barmherzigkeit Gottes. Gott hätte den Regenbogen gesetzt als Zeichen, wie es in 1. Mose nach der Flut heißt. 1. Mose 9, Vers 12 bis 17. Also eine Erinnerung daran, dass Gott nicht wieder die Menschen verderben wird. Dass er nicht wieder eine Flut schicken wird, um alles zu verderben. Es ist die Treue und Barmherzigkeit Gottes, die dadurch symbolisiert wird. Und sie leuchtet grün. Aus dieser Barmherzigkeit kommt, also grün steht ja für Fruchtbarkeit, für neues Leben. Aus dieser Barmherzigkeit handelt Gott heraus und schafft Herrliches und Wunderbares. Neues wächst auf. Gott pflanzt Dinge. Ja, er bringt Leben in seiner Barmherzigkeit und in seiner Liebe. Okay. Jesus, ich danke dir für diese herrliche Offenbarung des Vaters. Wir bitten dich, Herr, dass du uns, egal auf welche Weise, wie auch immer, aber dass du uns ins Gebet rufst. Dass du uns rufst, wie du Johannes gerufen hast. Dass wir diese Tür geöffnet im Himmel sehen. Dass wir die Stimme hören, die deine Stimme ist, Jesus. Und dass wir den Thron Gottes sehen. Und nicht nur den Thron, sondern auch der, der darauf sitzt. Vater, wir wollen eine Beziehung haben zu dir. Wie herrlich ist das Evangelium, wie herrlich ist das Blut Christi, was uns befreit hat und was uns versöhnt hat mit diesem herrlichen, heiligen, wunderbaren Gott, der vollkommen gerecht ist und der durch und durch Liebe selbst ist. Ja, wir bitten dich, dass du auch uns so eine für einen Einblick schenkst durch den Dienst des Heiligen Geistes, dass wir dich erkennen als den Gott, der uns liebt, der seine Schöpfung liebt, der die Menschen liebt und der sich ausstreckt nach uns, um uns zu kennen und uns zu berühren und in uns einen Gegenüber zu finden, der uns liebt, du suchst in uns jemanden, der dich anbetet, das heißt, der dir Liebe schenkt, sein ganzes Herz, sein ganzes Sein. Halleluja. Vater, wir wollen dir zur Verfügung stehen. Wir bitten dich, dass du in uns ein Herz formst, was genau wie Johannes diese Bereitschaft mitbringt, den Dienst des Heiligen Geistes zu empfangen aus dem Wort heraus und dich kennenzulernen, wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen.